Herzlich willkommen zu Coaching to Go. Das heutige, mal wieder multidimensionale Thema ist professionelle Empathie. Und ich habe dazu einen Gast, nämlich Dr. Thomas Obrecht, der schon zweimal in dem Podcast dabei war und den ich sehr, sehr schätze. Und wie ich gehört habe, meine Hörerinnen und Hörer auch. Und vielleicht magst du, Thomas, dich nochmal vorstellen. Und du hast ja noch jemanden dabei, auch wenn er nicht hörbar ist.
Ja, liebe Christa Marie, vielen Dank wieder für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Und wen ich dabei habe, ist der Dr. Karl Kreuser, weil ihm gilt der Doktortitel, nicht mir.
Ach, stimmt.
Ja. Ups. Und der Karl und ich, wir sind die Gesellschafter von Sokrateam seit 22 Jahren, nee, seit 2002. Und wir arbeiten in erster Linie für Führungskräfteentwicklung und Herzblutthema ist Mediation. So, und diese beiden Themen passen auch wunderbar zusammen, die ergänzen sich sehr gut. Und der Karl ist so ein Ausnahmewissenschaftler, weil er ist Bauingenieur und hat in Philosophie promoviert.
Wow.
Und diese Kombi ist etwas Seltenes, das findet man selten. Und wir beide arbeiten uns immer wieder ab an Themen, warum funktioniert das, was wir tun? Was ist der gute Grund dafür? Was ist die wissenschaftliche Basis? Wie lässt sich das erklären? Und da ist der Karl unheimlich kreativ und er denkt vor und ich versuche immer nachzudenken, weil er manchmal so schnell vordenkt, dass ich mir denke, hä, was hat er jetzt schon wieder? Und ich brauche dann immer eine Weile, um seine Gedanken nachzuvollziehen und auch für die Praxis zu erschließen. Und das ist für mich das Spannende, dadurch, dass der Karl eben auch neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten auch weiß, wie das richtige Leben so aussieht, verknüpft er das unheimlich schön. Und das macht ihn für mich dann handhabbar, weil wenn jemand nur wissenschaftlich unterwegs ist, dann merke ich manchmal, dass es mir unheimlich schwerfällt zu folgen. Und beim Karl gebe ich mir immer wieder die Mühe, weil ich weiß, wir kriegen es raus, wie es denn wirklich so ist, dass es für alle passt.
Ja, und ja. Wenn ich dabei sein, ich habe Karl kennengelernt in eurem letzten Webinar, das war echt großartig und ihr beide zusammen, das hat eine unschlagbare Kombi.
Ja, ja, schön. Ja, okay. So, und da sind wir jetzt eben über diesen Weg auch, und das hat der Karl ja auch in diesem Webinar vorgestellt, drauf gekommen, professionelle Empathie. Und das war für mich ein ziemlich langer Weg von Empathie zu professioneller Empathie, weil als ich die Mediationsausbildung machte, da war ja klar, man braucht Empathie, um mit Menschen zu arbeiten. Und nach dem Motto, viel hilft viel, habe ich dann auch versucht, immer möglichst viel Empathie aufzubauen. Und manchmal gelang es und manchmal nicht. Und wenn es nicht gelang, dann habe ich mir immer gedacht, was habe ich schon wieder falsch gemacht? Und dann habe ich aber festgestellt, nee, Moment mal, das hat ja nicht nur was mit mir zu tun, ich brauche ja auch ein Gegenüber, was in der Lage ist, Empathie zu empfangen. Also ich versuche etwas zu senden und zu geben und mein Gegenüber muss auch in der Lage sein, das, was ich sende, auch zu empfangen. Und wir kennen das Sender-Empfänger-Modell, da gibt es manchmal Störungen.
Ja.
Ja, und so verhält sich das bei der Empathie auch. Und wenn man versucht, in einer Mediation unter den Eisberg abzutauchen, zu schauen, was steht denn da zwischen den Zeilen, was schwingt denn damit, was ist denn die eigentliche Not, die dahinter ist, dann muss ich durch die Wasseroberfläche in die Tiefe gehen. Und wenn ich dann gutes Tauchzeug anhab, gelingt es mir dann, darunter zu kommen. Wenn aber jemand seinen Eisberg verschließt, habe ich keine Chance.
Ja, genau.
Also, es muss also auch eine Bereitschaft dazu sein, das zuzulassen. Und in den Mediationen kenne ich das, wenn ich all meine Empathiefähigkeit zum Einsatz bringe und habe ein Gegenüber, was vielleicht mir noch nicht so gut vertraut oder was vielleicht noch nicht so richtig den Zugang zum eigenen inneren Erleben hat, dann wirkt mein Versuch, Empathie aufzubauen, bedrohlich und ist dann kontraproduktiv. Also dann macht jemand dicht oder sagt vielleicht etwas, von dem er meint, dass ich es unbedingt hören wollte, damit ich endlich aufhöre, danach zu bohren.
Ja.
Ja, also das habe ich ein paar Mal erlebt und das habe ich auch ein paar Mal beobachten können. Und denke mir, nee, das so viel Empathie hilft nicht viel. Und da hat der Karl diesen wunderbaren Satz geformt: Wer beim Aufbau von Empathie nicht empathisch ist, landet im Konflikt.
Das beschreibt es
Ja,
so großartig.
genau, das ist so. Ja, wenn ich da noch empathisch bin, noch empathischer bin und noch empathischer bin und nicht merke, mein Gegenüber macht dicht, dann geht's schief. Und darin ist so für mich so der erste Unterschied, so der erste Aspekt. Was ist Empathie und was ist professionelle Empathie? Weil ich ja bei der professionellen Empathie immer etwas tue, wo ich eine Aufgabe habe, wo ich einen Auftrag habe, einen äußeren Auftrag. Bei der normalen Empathie habe ich vielleicht einen inneren Auftrag, mit dem anderen gut ins Kontakt zu kommen, den anderen gut verstehen zu wollen. Und im beruflichen Kontext, und dann ist es egal, ob ich jetzt Mediator, Coach, Führungskraft oder wer auch immer da ist, der mit Menschen arbeitet, ist der Aufbau von Empathie etwas Grundlegendes, um Vertrauen zu erzeugen, vertrauensvolles Miteinander.
Ja.
Ja, so, und jetzt habe ich meinen nächsten Satz vergessen, den ich gerade sagen wollte.
Das ist gut so, weil dann kann ich dir eine Frage stellen. Denn in unserem Vorgespräch hast du mir etwas erzählt, warum du auch diese Forschungsfrage schon sehr, sehr lange dir immer wieder stellst und dass du
Ja.
in deinem privaten Umfeld quasi, dass dort ein Lernvorgang in Gang gesetzt wurde zu dem Thema. Magst du das noch erzählen?
Ja, gerne. Das ist ein Herzblutthema von mir, weil ich lebe jetzt in der zweiten Ehe. Meine Frau hat einen Sohn mit in die Ehe gebracht und in meiner ersten Ehe, die ging einvernehmlich zu Ende. Da war ich ganz froh, dass man das auch mediativ lösen konnte. Und dann war das gerade so eine Zeit, wo ich ganz viel Seminare machte und viele Menschen auch kennenlernte, aber irgendwie so mir klar war, ach, die Welt der Frauen kommt ohne mich aus. Das fühlt sich nicht so gut an. Die Erfahrungen, die wollte ich nicht wiederholen. Ja, und dann habe ich bei einem Seminar eben meine jetzige Frau, die Heidrun, kennengelernt und das war übrigens ein Seminar zum inneren Team. Das ist ja auch etwas, was du sehr gut kennst, habe ich
Ja, oh
gesehen, ja.
ja, absolut.
Und das innere Team, mit dem hatte ich dann auch zu kämpfen. Das eine war, da gab es so eine Erfahrung, auf erfahrungsbasiertes Lernen, lass die Finger von den Frauen, das tut nicht gut. Und auf der anderen Seite war ein Teammitglied, das gesagt hat, Mensch, da pocht doch das Leben, merkst du das denn nicht, da ist doch richtig was los. Und die beiden haben miteinander gestritten. Ja, der eine war so wie Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Und mit denen habe ich dann eine Mediation gemacht. Das hat dann dazu geführt, dass wir tatsächlich einen Weg gefunden haben. Und auch damals war ihr Sohn 5 Jahre alt. Und ich wusste, diese Frau gibt es nur im Doppelpack. Und da führt kein Weg dran vorbei. Und ich musste auch für mich akzeptieren, ich werde da nicht auf Platz 1, sondern auf Platz 2 sein. Und das war auch okay. Das hat aber sehr geholfen, auch diese Grunderkenntnis. Ich bin da auf Platz 2. Und dann habe ich da so einen 5-jährigen Bub, der erstmal sehr freundlich war und liebevoll. Und als er merkte, mit mir und seiner Mama wird das was Ernstes, dann fing er an zu stören. Sag ich mal so. Also er fing an, unbequem zu werden, weil er immer dazwischen gegangen ist. Er hatte wohl unbewusst die Sorge, dass da irgendetwas für ihn schief geht. Und das gab mal einen großen Crash und dann hat meine Frau, also die Heidrun, ihn angeschrien und hat gesagt, jetzt ist ruhig, jetzt ist mal Ruhe, weil er immer dazwischen ging und es immer unterbrochen hatten. Und dann fing er bitterlich an zu weinen. Und da war er gerade 6 Jahre alt und dann habe ich zu ihm gesagt, sag mal, ich glaube, das Liebste wäre dir, wenn ich gar nicht da wäre. Stimmt das? Und mit kullernden Tränen sagte er ganz klar, ja, das wäre mir das Liebste. Und dann ist mir erstmal so das Herz in die Hose, ne, weil ich dachte, oh je, Volltreffer. Und dann habe ich weitergefragt, habe gesagt, was wäre denn dann anders, wenn ich nicht da wäre? Und dann hat er wie aus der Pistole gesagt, dann könnte ich meinen Papa wiedersehen. weil die beiden waren geschieden und der Papa lebte in Nepal jetzt. Und seine große Sorge war, wenn jetzt ein anderer Mann in das Leben seiner Mama kommt, dass das dann mit Papa vorbei ist. Und als ich ihm dann sagte, du, ich werde deinen Papa niemals ersetzen können und du wirst ihn immer sehen können und ich bin einfach nur so ein Bonusprogramm, etwas, was du dazu bekommst, aber was dein Papa niemals ersetzt, da strahlte er und dann war das Leben gerettet. So, das war ein sehr eindrückliches Erlebnis für mich zu merken, da ist so ein kleines Kind mit 6 Jahren, was absolut auskunftsfähig ist über das, was da innerlich losgeht. Und das habe ich habe damals schon Mediation gemacht, das habe ich bei den Menschen, bei den Medianten so nicht erlebt. Und deswegen war das für mich sehr berührend. Es geht mir jetzt auch wieder so, wenn ich
Ja,
das
mir auch.
erzähle. Ja, war jedenfalls ein sehr einprägsames Erlebnis und so eine Art Startschuss für das Thema professionelle Empathie, weil ich immer wieder bei alledem, was ich getan habe, immer wieder überlege, das, was ich jetzt da tue zu meinem, ich habe ihn dann angeliebten Sohn genannt, er ist ja nicht angeheiratet und auch nicht der eigene biologische Sohn, sondern ich habe ihn tatsächlich angeliebt. Und bei all dem, was ich tue, tue ich das für mich zur Heilung meines eigenen inneren Kindes oder ist das tatsächlich gut für den Maitreya, so heißt der Sohn, die Eltern haben ihm diesen buddhistischen Namen gegeben. Ja, und ich habe nie eine Antwort auf diese Frage bekommen im Tun, in den Momenten, aber es war immer mit Unsicherheit begleitet und ich denke, das war auch gut so, weil ich damit nicht locker gelassen habe, mich immer wieder zu hinterfragen, ob das, was ich da tue, gerade richtig ist. Und habe mich aber dann vom Handeln auch nicht ableiten lassen. Und wir hatten da schon einige kräftige Auseinandersetzungen. Und meine Horrorfantasie war, dass er irgendwann mal zu mir sagt, du hast mir gar nichts zu sagen, du bist nicht mein Papa. Und das ist aber nie passiert. Also war das für mich auch schon so ein Zeichen für, dass wir so diesen gegenseitigen Respekt gut aufbauen konnten. Ja, und dafür musste ich immer wieder lernen zu schauen, ob da die Absicht meiner Handlung mit der Wirkung übereinstimmt. Und wenn das nicht war, wieder versuchen zu korrigieren, etwas anderes zu tun, anders auszuprobieren, bis diese Differenz zwischen Absicht und Wirkung kleiner wurde. Und das war ein jahrzehntelanger Prozess.
Ja, und wir dürfen jetzt davon profitieren, indem du uns davon erzählst. Also das ist ganz wunderbar. Und ich sehe da so zwei Dinge drin, neben dem, dass mich das sehr berührt und auch wie die Liebe oder diese Empathieerfahrung dir so einen spannenden Weg offenbart hat so, und den du dann konsequent gegangen bist, wie ich ja weiß. Und ich finde das so spannend, weil was da drin steckt, ist einerseits, es hat auch mit dem anderen zu tun, wie viel Empathie gerade möglich ist. Und das Zweite ist tatsächlich, es kommt trotzdem auf mich drauf an. Ich merke gerade, das ist gar kein Widerspruch, dass ich meine Wirkung beobachte und daraus auch erkennen kann, ne? Was ist mit dem anderen und wie weit ist Empathie jetzt gefragt oder auch nicht, ne? So.
Ja,
Aber
das sind
vielleicht
die.
kannst du dazu noch mal was sagen, weil ich merke gerade, dass ich erst doch diesen Widerspruch es hat, kommt auf den anderen, nee, das kommt doch nicht auf den anderen. Aber vielleicht magst du das noch mal aufgreifen.
Für mich hat es da so, spielt das zusammen mit dem, dass ich kann mich ja für sehr empathisch halten. Und das tun ja auch viele Menschen, die halten, sagen, ich bin sehr empathisch. Und es kann aber auch gleichzeitig sein, dass es jemand anders nicht bemerkt. So, und dann stehe ich immer vor der Frage, ist das, was ich gerade als Empathie bei mir erlebe, ist das tatsächlich Empathie, die ein Einfühlen in mein Gegenüber ermöglicht? Oder ist es eine Projektion von mir auf das, von dem ich vermute, was mein Gegenüber vielleicht jetzt brauchen könnte, was aber mehr mit mir als mit meinem Gegenüber zu tun hat?
Danke. Jetzt ist der Knoten im Kopf weg.
Ja,
Wie finde ich
und
das
das.
raus? Wie finde ich das raus?
Ja, also lernen durch Versuch und Irrtum, denke ich ganz
Ja,
klar. Ich
glaube
nenne
ich
das
auch.
Topfschlagen, ja. Immer
Ja.
wieder ausprobieren und wenn man meint, etwas sicher zu wissen, es nochmal hinterfragen. Also für mich ist dieses immer wieder in Frage stellen von Erkenntnissen, die mir Halt geben, etwas ganz Wichtiges, um nicht in diese Projektionsschiene reinzurutschen. Und das geht am besten immer dann, wenn irgendwas emotional mich antriggert. Wenn ich merke, da brodelt auf einmal ein Vulkan in mir, dann hat das ja was mit mir zu tun, dieses Gefühl. Und dann hat das was zu tun mit uralten Erfahrungen, mit verletzten Werten, was auch immer es ist. Und es ist nicht immer klar, was das ist. Und das ist genauso nicht nur, also es verhält sich so nicht nur mit den negativen Gefühlen, noch mit den angenehmen Gefühlen. Wenn ich etwas sehr Positives habe, eine große Freude habe, dann kann das ja auch sein, dass es einfach nur eine Projektion von mich auf andere ist. Und deswegen gilt es immer wieder, das zu hinterfragen. Und dann höre ich manchmal Leute sagen, ja, dann ist doch verrückt, ne? Du kannst doch nicht bei allem, was du tust, immer wieder hinterfragen. Dann kommst du überhaupt nicht voran. Und dann machst du dich ja ganz kirre. Ja, für mich ist es eine Vergewisserung einfach wieder, immer wieder zu überprüfen, ist das, was ich da tue, stimmig. Und für professionelles Handeln halte ich das für unverzichtbar. Immer wieder auszuprobieren, immer wieder zu vergewissern,
Ja.
ist das, was ich tue, jetzt auch das, was für meinen Auftrag und für die Beteiligten die Wirkung bringt, die sie haben wollen.
Ja, und das ist für mich auch eine Leitlinie, die da fast drin steckt und eine Art von Haltung. Also, und ich kenne das tatsächlich auch, aus eigener Erfahrung, wenn Menschen mal mit mir empathisch zu sein und ich merke, ne, eigentlich drücken die mir gerade ihr Bild von mir oder sich selber
Ja,
auf.
ja, ja,
Also
ja.
dann entsteht das Gegenteil von Verbindung.
Dann landen diese Menschen im Konflikt, weil sie im Aufbau von Empathie nicht empathisch sind.
Ja, genau
Weil, ja.
das.
Weil sie sich nicht vergewissern, ist das, was ich gerade sage, für die Christa Marie überhaupt stimmig oder nicht?
Ja, genau. Wie sieht sie
Ja.
denn dabei aus, wenn ich das sage?
Ja.
Das wird schon
Und
helfen. Ja.
selbst wenn es vielleicht total stimmig wäre und ich tausendmal weiß, das ist richtig, wenn mein Gegenüber sagt, nein, das ist falsch,
Ja.
dann gilt das, was mein Gegenüber sagt.
Selbstverständlich. Das ist
Ja,
meine
so.
oberste Direktive auch, wenn ich
Ja.
coache, weil die Person ist diejenige, die das
Genau.
Bewusstsein und die Entscheidung, nicht ich, auf keinen Fall. So.
Ja. Und die
Ja.
Verführung ist halt groß, weil ich habe ja diesen langen Weg gemacht und habe da viele Erkenntnisse gewonnen. Und durch diese vielen Erkenntnissen, die helfen mir ja zur Hypothesenbildung. Und wenn ich dann sehe, da ist ein Mensch, der vielleicht gar nicht unter den Eisberg abtauchen kann, dann ist das erstmal meine Hypothese. Und wenn ich dann aber mich von dieser Hypothese leiten lasse und dann sage, na gut, dann arbeite ich halt nicht so tief, dann kann das kontraproduktiv sein. Und deswegen versuche ich es immer wieder aus, mache immer wieder Topfschlagen und schaue, was passiert. Und meine Gegenüber sagen mir meist, was geht und was nicht geht. Also nonverbal.
Ja,
Das
ja.
kennst du auch,
Ja,
ja.
das kenne ich sehr, sehr gut, ja. Ich spüre und sehe und höre das. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, was es da braucht auch, ist mir gerade, weil ich denke so an die Führungskräfte in meinen Seminaren, die oft sehr starke Hypothesenbildung haben, wo wir in den Seminaren häufig daran arbeiten, mal einen Raum für andere Sichtweisen zu
Ja.
schaffen, die auch vielleicht den anderen also mehr Deutungsmöglichkeiten geben. Und für die ist das oft gar nicht so einfach, weil es so Sicherheit gibt, was sie glauben über den
Ja.
anderen.
Ja. Und das ist auch so ein schöner Spruch vom Karl, der sagt, zu diesem professionellen Handeln als Berater, als Beraterin gehört es auch, sich von einmal gefassten Hypothesen auch rückstandslos befreien zu können, wenn man merkt, sie ist nicht zutreffend.
Ja.
Ja, also er nennt das den richtigen Irrtum. Ja.
Großartig,
Ja, weil es
großartig.
der falsche Irrtum wäre daran festzuhalten. Das ist so. Aber den
Ja.
richtigen Irrtum, man macht Hypothesen und die muss man überprüfen. Und wenn sie stimmen und weiterhelfen, ist gut. Und wenn nicht, dann weg damit. Dann macht man den nächsten Schritt. So.
Das, was
Ja.
du sagst, gilt für mich eigentlich in jeder Form von Beziehung, fällt mir gerade
Ja.
auf, ja. Aber natürlich ganz besonders für die Professionelle, weil da ja auch gearbeitet wird, ob als Führungskraft oder Teammitglied oder Mediator oder Coach, mit einer ja fast versprochenen positiven Wirkkraft für den anderen. Mit versprochen, das setze ich mal mit Anführungsstrichen. Nennen wir es Auftrag.
Ja, genau. Ja, und dann kommt eben noch was hinzu, was es leichter macht, professionell zu arbeiten. Weil wenn ich im privaten Umfeld bin, dann arbeite ich nicht professionell. Und ich merke auch da, dass es mir da weitaus weniger gelingt, meine Emotionen in Griff zu halten. Im professionellen Kontext gelingt mir das sehr gut. Aber im privaten will mir das auch, will ich auch gar nicht, dass mir das gelingt. Weil dann wäre ich ja irgendwie so ein Trainer oder Berater die ganze Zeit oder Coach. Wer will denn schon so mit jemandem so zusammenleben? Also es muss ja schon auch Lebendigkeit zu spüren sein. Und die
Ja,
wechselseitige Dynamik, die sich
allerdings.
dann bereichert. Und das ist im professionellen Kontext, kann ich das gut kontrollieren, ist überhaupt kein Problem. Aber im privaten geht das nicht.
Ja, das ist schön. Deshalb lass uns weiter über den professionellen Kontext sprechen, mit all dem. Wie ist, hast du noch eine Definition über professionelle Empathie? Und auch die Frage richtet sich eigentlich auch in Richtung, worin kann man merken, dass man da gerade nicht professionell unterwegs ist, also die Unterscheidungsfähigkeit.
Also zunächst mal gehört für mich zur professionellen Empathie dazu, dass ich meine eigenen Themen sehr gut kenne, dass ich sehr gut weiß, wo bin ich verführbar, dass ich sehr gut eine sehr gute Antwort auf die Frage habe, wenn ich emotional belastet bin, wenn irgendjemand gegenüber etwas macht, was mich ärgert, dass ich dann eine Antwort auf die Frage habe, an welches Problem erinnert mich mein Gegenüber gerade an das ich mit mir habe. Also, wenn ich mich ärgere, erinnert mich mein Gegenüber an ein Problem, das ich mit mir habe. Und welches ist das? Und wie sichere ich meine Handlungsfähigkeit? Wie sorge ich dafür, dass dieses Problem mich nicht in den Griff bekommt? Sondern wie sorge ich dafür, dass ich trotz dieses Problems weiter handlungsfähig bin? Und wenn ich im privaten Kontext bin, mache ich mir diese Gedanken nicht. Aber im professionellen Kontext muss ich das sehr klar haben, was meine eigenen Themen sind, weil ich die sonst mit meinem Klienten vermische. Mir ist das bei meinen ersten Mediationen so stark aufgefallen, hatte ich so ein Déjà-vu. Wir hatten zu Beginn Trainings- und Scheidungsmediation gemacht, in Mann-Frau-Kombination. Und das war wunderbar, so zum Lernen, um reinzukommen in das Thema Mediation. Und ich hatte ja selber gerade auch meine Trennung hinter mir. Und in der Mediation hatte ich auf einmal so einen visuellen Flash, da saß meine Frau vor mir. Oh, da habe ich mich so erschrocken, da habe ich dann so die Augen gerieben und so, weil ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Habe dann mal eine kurze Pause eingeleitet, habe das zu meiner Co-Mediatorin gesagt, was da gerade los ist. Wir haben uns kurz abgestimmt. Ich bin dann ein bisschen in den Hintergrund gegangen, um mich wieder zu fangen. War sie da mehr da vorne, ist mehr nach vorne gegangen. Und wenn, das kann auch sowas passieren, dass einem das gar nicht auffällt, dass das nicht so offensichtlich ist, wie es da ist, sondern dass das so schleichend, so von unten herauf auf einmal so ein unwohles Gefühl kommt, was gar nichts mit dem Auftrag zu tun hat, mit dem äußeren Auftrag, aber vielleicht sehr viel mit dem inneren Auftrag. Irgendein uraltes Thema. Und die muss ich kennen, um sie aus dem Auftrag raushalten zu können. Und wenn ich das nicht kann, dann gibt es Vermischungen, die ziemlich unangenehm werden können für alle
Ja,
Beteiligten.
genau. Und wo der andere spürt es ja dann auch, ja, im Kontakt in den Fragen. Und da entstehen Missverständnisse. Das heißt, wenn ich es zusammenfasse, was du brauchst, ist eigentlich eine permanent laufende Selbstreflexion plus eine Erkenne dich selbst als Grundsatz auch. Ja.
Und noch eine weitere Reflexion, den Vergleich zwischen Absicht und Wirkung meiner Intervention.
Ja.
Also bringt die Intervention das, was ich beabsichtigt habe, oder ging es in eine ganz andere Richtung? Und da muss ich eine andere Intervention ausbilden, weil es gibt ja keine Erfolgsgarantie für Intervention.
Nein. Und schon gar nicht für die 10 Lieblingsinterventionen. Ja, wenn ich da so an Führungskräfte denke, das bedeutet auch letztendlich, ich denke das mal ein Stück weiter, dass sie ein gutes Repertoire haben müssen in den Interventionen, wenn sie Mitarbeitergespräche führen. Wenn Sie Menschen auf schwierige Prozesse und Wege mitnehmen, ich sag mal, Umstrukturierung und oder andere auch emotional berührte Prozesse, davon gibt es im Unternehmenskontext ja auch einige. Und da ist es ja auch besonders wichtig, für die Mitarbeiter das Gefühl zu haben, ja, noch verstanden zu werden, ne? So in ihrer Not.
Und deswegen gibt es für mich da auch keinen, was jetzt die persönlichen Aspekte angeht, keinen Unterschied zwischen Mediation und Führung. Also ich muss auch als Führungskraft, nee, umgekehrt, auch wenn ich Mediator bin, führe ich Menschen, ich führe sie durch den Prozess.
Ja.
Und ich muss schauen, geben Sie mir denn die Führungserlaubnis? Also folgen Sie auch. Und das muss eine Führungskraft genauso machen.
Ja, genau.
Ja, also das ist kein Unterschied, ob ich jetzt als Mediator unterwegs bin oder als Führungskraft, was jetzt meine innere Haltung angeht. Die äußeren Aufgaben, die unterscheiden sich natürlich und auch die Verantwortungen unterscheiden sich. Aber das innere Mindset, ist für beide Rollen, egal ob Führung oder Mediation oder Coaching, das ist sehr hilfreich, wenn es gelingt, die in dieser Selbstreflexion zu sein.
Ja, genau.
Und da erlebe ich oft so, auch wenn wir Führungskräfte ausbilden, eine große Kluft. Ich hatte einmal ein Führungsseminar mit frisch gebackenen Bauingenieuren, die alle von der Uni kamen und die jetzt auf Baustellen losgelassen wurden. Und ich habe ihnen die 5 Handlungsaspekte für sicheres Führen vorgestellt und einer ist da: Handeln, reflektieren. Und da sagten die: Handeln, reflektieren können wir, aber die anderen 5 nicht. Und die uralten Führungskräfte und Haudegen auf den Baustellen, die können die anderen 5, aber die können nicht reflektieren.
Das ist ja interessant.
Und da gibt es eine riesen spannungsgeladene Welt, die da aufeinander stößt. Und deswegen ist diese Herausforderung für diese jungen Führungskräfte nicht nur darin, jetzt mit dieser neuen Materie und ihr Wissen von der Uni da in die Welt zu bringen, sondern auch mit diesen Phänomenen von unterschiedlichen Prägungen des Menschseins so umzugehen, dass sie der Aufgabe dienen. Und das ist möglich, aber das ist richtig Arbeit. Das ist kein
Das
Selbstläufer.
glaube ich. Und was empfiehlst du denn solchen jungen Führungskräften zum Beispiel auch beim Thema professionelle Empathie? Weil die müssen ja auch nachvollziehen können, das erlebe ich in den Seminaren, auch die Unterschiede zwischen den Generationen. Ja. Denn
Ja.
sie führen ja auch oft ältere Menschen.
Ja,
So.
genau. Und die haben andere Maßstäbe, die sie an Führung anlegen, als es die jungen Führungskräfte.
Ja.
Also die wichtigste Empfehlung, die ich den jungen Führungskräften gebe: Achtet darauf, auf euren emotionale Temperatur. Und wenn die hochgeht, sorgt zuallererst dafür, dass die runtergeht. Und erst dann fangt an, mit Menschen zu arbeiten. Geht nicht in einem emotional geladenen Zustand mit anderen Menschen um, sondern sammelt euch erst. Weil ihr werdet nur das Feindbild, was vielleicht auf euch projiziert wird, verstärken, wenn ihr emotional unterwegs seid.
Spannend. Und den Älteren, was empfiehlst du denen? Also wir weichen zwar ein bisschen ab, aber auch nicht wirklich.
Naja, bei den Älteren, das ist erstmal so, die kommen viel seltener.
Ja.
Und wenn sie kommen, dann wollen sie was verändern. So, und da kann ich das genauso machen. Nur wenn jemand
Okay.
nichts verändern will,
Nein.
dann will er nicht. Wer nicht will, der will nicht.
Und das ist total wichtig, das
Ja,
auch
ja.
zu sehen, nicht zu verurteilen, sondern einfach auch anzunehmen. Ne?
Ja.
So, ja.
Und wenn ich es mir leichter machen will, dann kann ich auch davon ausgehen: Jeder Mensch hat einen ganz guten Grund, sich genauso zu verhalten, wie er sich verhält, auch wenn ich diesen guten Grund gar nicht kenne.
Ja. Diese
So, und
These
mit,
liebe ich auch.
ja. Ja, weil das macht ja wirklich leichter und es hilft auch, im Versuch zu bleiben, Empathie aufzubauen. Wenn ich aber eher mal in dem Modus bin und denke: Boah, was ist das für ein Blödmann? So innerlich in diesem Denken bin, dann komme ich nicht mehr in diesen Empathieaufbau rein. Und deswegen
Ja.
muss ich da meine eigene emotionale Temperatur und meinen eigenen Emotionshaushalt gut steuern, damit ich das handhaben kann. Und das ist der Tipp an die jungen Führungskräfte, aber genauso wie an die alten.
Ja, passt. Vielleicht, ich merke gerade so, es manche, die uns zuhören, denen ist vielleicht Empathie noch nicht so in der ganzen Dimension klar. Magst du noch mal was über Empathie, auch im Zusammenhang mit was der professionelle Anteil da drin ist, sagen und wofür wir das einsetzen können?
Also Empathie ist eine, es wird ja, Menschen reden ja im Alltag oft davon, dass Empathie etwas ist, was man hat. Ich bin sehr empathisch oder was man ist oder so. Und wenn man es genauer betrachtet, dann ist Empathie etwas, was sich zwischen zwei Menschen entwickelt. Das gibt es eine Seite, die sagt, die Person A sagt, ah, ich verstehe dich. Und die Person B sagt, ah, ich fühle mich von dir verstanden. Also es braucht diese Kombination. Deswegen müssen Menschen Empathiefähigkeit haben, also die Fähigkeit, Empathie aufzubauen. Aber Empathie ist eigentlich eine Prozessqualität zwischen Menschen, die auch keine Konstante ist, sondern die sich immer wieder neu aufbauen muss. Ich erlebe das selber, dass ich mit Menschen, die mir nahestehen, mal sehr empathisch sein kann und mal nicht. Je nach Tagesform und je nach Situation. Und deswegen ist das etwas, was man immer wieder neu gestalten muss. Und dazu braucht es auch immer wieder den inneren Wunsch, den anderen verstehen zu wollen. Und wenn das dann gelingt, dann hilft Empathie dazu, dieses Fundament des Vertrauens aufzubauen, dass man, dass der Mensch oder dass die Menschen einander vertrauen, dass sie sagen, okay, da ist jemand, der ist für mich authentisch und der ist vielleicht auch in Anführungsstrichen liebenswürdig oder nett zu mir. Ich erlebe ihn nicht als Feind, sondern ich erlebe ihn als jemand, der mich unterstützen will. Ich erlebe ihn nicht als Gefahr. Sobald man jemand als Gefahr erlebt, dann ist das Vertrauen halt noch nicht da, sondern es muss sein, dass da jemand als unterstützend erlebt wird. Und dafür ist natürlich Empathie unverzichtbar. Wenn es mir gelingt, dass der, wenn es soweit kommt, dass der andere das Gefühl hat, ich verstehe ihn. So, und das geht über Kommunikation, das geht manchmal auch über Blickkontakt. Das kann auch schon manchmal so ein aufmerksames Zuhören über Augen, vielleicht ein bisschen Mimik, Gestik dabei, dass derjenige, der mir etwas sendet, das Gefühl bekommt, ich bin gerade bei ihm. Und dann entsteht Empathie und die ist eben unverzichtbar fürs Vertrauen. Und das ist in der Führungsaufgabe, als Führungskraft oder auch in der Mediation auch unverzichtbar, Menschen durch einen Prozess zu führen. Wenn ich das Vertrauen nicht habe, lassen sie sich nicht führen.
Genau, die folgen dann einfach nicht.
Ja.
Zu Recht.
Die folgen dann nicht, ne? Ja, und
Genau.
so ist das in der Führung auch, wenn jemand führt und keiner folgt, dann ist es keine Führung.
Sehr schön. Ja, und auch als Coaches geht das ja auch so. Also
Genau,
wir führen ja auch den Prozess und
ja.
ja, genau. Aha. Ja,
Ja, und
schön.
daran, das ist für mich so von außen feststellbar, sind da Menschen, die miteinander im Kontakt sind, die miteinander etwas bewegen wollen oder die gegeneinander arbeiten oder aneinander vorbeiarbeiten oder aneinander vorbeireden. Und das passiert natürlich sehr oft im Alltag, dass aneinander vorbeigeredet wird. Und gerade wenn schwierig ist, passiert das sehr oft. Und das ist ja auch gut so, sonst wären wir Mediatoren ja arbeitslos.
Stimmt. Ja, also die Fähigkeit, die Empathiefähigkeit und die Fähigkeit, Empathie als Prozessqualität herzustellen, das ist auch ein Teil von professioneller Empathie, habe ich verstanden.
Ja.
Und ihr nennt es ja auch eine Metakompetenz, was ich sehr gut finde. Warum das?
Also wir, es gibt ja erstmal, muss man vorwegschicken, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Definitionen von Kompetenz. Und wenn man sowas als Metakompetenz bezeichnet, dann ist es auch immer gut, sich darauf zu beziehen, auf welches Kompetenzverständnis beziehen wir uns denn? Und da sind für uns der John Erpenbeck und der Volker Heise diejenigen, die ein Kompetenzmodell entwickelt haben, was in mit diesen Metakompetenzen auch arbeitet. Das sind also Kompetenzen aus deren Sicht sind erstmal grundsätzlich die Fähigkeit zum sicheren Handeln in unsicheren Situationen. Also man braucht für Routinesituationen keine Kompetenz. Nach deren Verständnis, nach anderen Verständnis hat man Lesekompetenz zum Beispiel. Das ist aber nach Erpenbecks Verständnis eine Routinesituation. Nach deren Verständnis brauchen wir das nicht. Deswegen ist
Ja.
es so gut, die unterschiedlichen Kompetenzbegriffe zu
Oh
erklären.
ja.
Und also sicheres Handeln in unsicheren Situationen, und das trifft auf Mediation zu, das trifft auf alle Situationen zu, wo man mit Menschen arbeitet, auch in der Führungsrolle. Auch wenn man keine Führungskraft ist, aber trotzdem Führungsaufgaben hat. erlebt man immer wieder unsichere Situationen. Und um in diesen unsicheren Situationen sicher zu handeln, dafür braucht es Kompetenz. Und Metakompetenz deswegen, weil Kompetenzentwicklung immer damit zu tun hat, mit Handlungen zu tun hat. Und dann muss ich überprüfen, ob meine Handlung, die ich durchführe, auch die beabsichtigte Wirkung erzeuge. Also ich mache eine Handlung mit einer bestimmten Absicht, dann handle ich und dann erzeuge ich eine Wirkung. Und deswegen, und wenn die Wirkung nicht das ist, was meine Absicht war, dann muss ich meine Handlung verändern. Sonst komme ich ja, wenn ich immer wieder das Gleiche mache, erzeuge ich auch immer wieder die gleiche Wirkung. Also, um diese Veränderung festzustellen, brauche ich eben die Reflexionsmöglichkeit oder die Reflexionsfähigkeit. Ich muss überprüfen, stimmt das? War das jetzt meine Absicht? Ich will zu jemandem etwas sagen, ganz freundlich. Erzähl von meinem Urlaub, wie schön das war. Und der sagt, oh, hör bloß auf, Urlaub, um Himmels Willen. Ja? Ich denke, was ist denn jetzt los? Ja? Und ich habe ein Bild Urlaub von Erholung und der andere hat ein Bild von Urlaub von Stress und Stau und schreiende Kinder und Hitze und was weiß ich, alles so. Und deswegen muss ich dann, wenn ich dann merke, da reagiert jemand ganz komisch auf das, was ich da tue, ihn nicht abstempeln in der Erklärung, ah, das ist ein Blödmann, sondern eher schauen, ups, was ist da denn jetzt passiert? Wenn aber das, was der dann da macht, mich an eigene Erfahrungen erinnert, die ich vielleicht früher schon mal irgendwie erlebt habe, weil vielleicht mein Großvater oder Vater sich auch schon immer so verhalten haben, dann komme ich gar nicht auf die Idee, da reinzugehen, danach zu fragen, um mich zu wundern, sondern weiß sofort, der ist ein Blödmann. Das kenne ich schon. Ein uraltes Problem von mir. Das will ich nicht mehr. So einen will ich nicht.
Mit dem
Ja,
will ich
das,
nicht reden.
mit dem will ich nicht mehr reden. Ja. Und deswegen finden dann auch oft keine Dialoge statt, weil da so eine Art vorauseilender Gehorsam zu den eigenen Erfahrungen sich Raum nimmt,
Das ist ein schöner Satz.
ohne dass man sie hinterfragt.
Oh, ja. Wow. Ich finde es total klasse, dass dadurch, durch dieses Beispiel, diese Beispiele wird nochmal deutlicher, auf warum Metakompetenz und auch warum diese Reflexionsfähigkeit so wichtig ist. Wow.
Ja, und
Wobei, da habe ich jetzt, ja, sag du erstmal, dann stelle ich meine Frage nochmal.
wobei ich auch immer wieder sehe, dass diese Wichtigkeit nicht nur in bilateralen Beziehungen wichtig ist, sondern wenn man sich das Weltgeschehen anschaut,
Ja.
denke ich mir auch, hey, wo ist da die Reflexionsfähigkeit?
Ja,
Ja,
allerdings.
so, da wird von ungeprüften Grundannahmen ausgegangen und auf der wird ein ganzes Weltbild aufgebaut. Und ja, und das ist schon seit Menschengedenken so.
Ja, genau. Und ich hoffe, dass die Menschheit hat sich ja auch auf dieser Ebene Empathie und allen möglichen anderen sehr weiterentwickelt. Also durchaus. Nicht die ganze Menschheit, nein. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die da schon sind. Insofern, ich gebe einfach, also ein Weltbild ist, ich gebe die Hoffnung nicht auf und gut
Ja,
ist.
ja,
Genau.
ja,
Und was ich tun
ja.
kann, tue ich dafür. Aber ich hatte gerade eine Frage im Kopf. Und zwar, bei dieser Reflexionsfähigkeit gibt es aus meiner Sicht natürlich einen Haken. Also, wenn ich reflektiere, sozusagen, dass es kein Idiot ist oder was auch mit mir zu tun haben könnte, oder wenn ich, ne, besser gesagt, wenn ich die Wirkung meiner Intervention oder meiner Art, Empathie zu zeigen, überprüfe, dann bin ich ja wieder auf meine Wahrnehmung angewiesen. Und auch darüber, wo mein limbisches System, in welche Schachtel es diese Wahrnehmung reinpackt. Erstmal, ob ich den anderen überhaupt mitkriege, ja, so. Und dann aber das Zweite, wenn ich was mitkriege, in welche Schachtel ich das reinpacke. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, weil meine eigene Wahrnehmung kann ja auch selbst bei bester Absicht dazu führen, dass ich mich selbst wieder bestätige.
Ja, also deiner Frage liegt ja der Grundannahme zu, oder deine Frage basiert auf der Grundannahme, dass man eine richtige und falsche Wahrnehmung vielleicht haben könnte.
Eine projektive Wahrnehmung oder eine, ja, aber eine projektive Wahrnehmung oder eine geteilte Wahrnehmung mit der Wirklichkeit des anderen.
Oder sagen wir es mal ganz einfach, eine nützliche und weniger nützliche Wahrnehmung.
Ja.
Ja, so. Und was nützlich und weniger nützlich ist, werde ich nie eine verlässliche Antwort drauf bekommen.
Das ist jetzt interessant, das musst du mir erklären.
Naja, ich habe zum Zeitpunkt, in dem ich etwas tue, und in dem Zeitpunkt kann ich vielleicht nach bestem Wissen und Gewissen handeln und zu dem Zeitpunkt auch feststellen, das war jetzt alles richtig, und eine Woche, ein Jahr oder 10 Jahre feststellen, ach, hätte ich das damals anders gemacht. Mit dem Wissen von heute hätte ich damals besser anders gehandelt. Aber da geht es ja darum, dass ich dann mir vorstelle, wenn ich sage, rückblickend sage, hätte ich das damals anders gemacht, dann hätte ich vielleicht einen kleinen Ausschnitt besser gemacht, aber ich weiß nicht, was ist die Konsequenz des Ganzen. Also, wenn ich an der einen Stelle was aufbaue, hat das Konsequenzen für irgendeine andere Stelle, wo dann irgendwas kaputt geht vielleicht dadurch. Also ich weiß nicht genau, woran ich die Nützlichkeit oder Unnützlichkeit meiner Wahrnehmung festmachen soll, es sei denn, ich beschreibe den Nutzen ganz genau. Und das versuche ich ja in Aufträgen zum Beispiel bei Kunden, dass ich einen Auftrag bekomme, wo es darum geht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und wenn das Ziel erreicht ist, dann ist der Nutzen gestiftet. Gleichzeitig kann es aber passieren, dass ich bei dieser Nutzenstiftung im äußeren Auftrag total inneren Protest habe und mir da überhaupt keinen Nutzen verschaffe. Dass ich mit dem, was da im Außen passiert, gerade innerlich überhaupt nicht konform gehen kann. Ich nutze das immer so, die Mediationsausbildungen, dass sich Tierschützer gut überlegen sollen, ob sie eine Mediation im Schlachthof machen.
Oh, ja. Okay.
Ja, so,
Das
also
meine
es
ich
gibt
sofort verstanden zu haben.
ein inneres Erleben und einen äußeren Auftrag. Und im Idealfall stärken sich die beiden. Aber der Nutzen kann auch einmal so sein, dass nur einer von beiden gestärkt wird. Und ist das gut oder schlecht? Ich weiß es nicht.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, meine Frage ging zwar in eine andere Richtung, aber ich finde, was sie jetzt hervor, ja, macht nichts, was sie hervorgerufen hat, ist noch viel wertvoller als meine eigentliche Frage. Nämlich auch wieder dieses, erlaube dir auch das Nichtwissen darum, welche Wirkung wo sein kann und tu einfach in jedem Moment das Beste, bleib dran, ja, so. Und ja, und alles andere, wir haben nicht alles in der Hand, wir können es nicht, so. Und das finde ich jetzt noch mal also total schön, daran erinnert zu werden. Danke. Aber was mich noch interessieren würde, ist so, vielleicht hast du ein paar Beispiele für welche Form von Empathie aus deiner Sicht nicht professionell ist. Oder auch schöne Fallbeispiele für Fallstricke oder für, ja, also was eben Empathie nicht ist. Oder wofür, ja, du weißt schon, was ich
Ja,
meine.
also ich finde das sehr, sehr schön und sehr wichtig, auch die Frage nochmal zu schauen, was denn Empathie nicht ist. Und da hattest du ja vorhin schon so ein Beispiel genannt, womit, wenn dir jemand was überstülpt und du dann sagst, ja, so, das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun, was die Person da sagt. Und das ist wenn Empathie dazu führt, dass eine Distanz entsteht, dann ist es keine Empathie. Weil Empathie sorgt ja immer dafür, dass das Bedürfnis des Verbundenseins genährt wird. Und das haben wir ja alle in uns. Das ist ein neurobiologisches Bedürfnis. Und da arbeiten die Spiegelneuronen halt kräftig mit. Ja, die können ja ganz viel empfangen vom Gegenüber, aber sie können auch auf einmal ganz viele eigene Geschichten empfangen. Deswegen muss man da gut drauf achten, wo kommen denn die Signale gerade her. Aber dieses Gefühl von Verbundensein, wenn das gelingt, mit einem Gegenüber zu erzeugen, ich denke, das ist dann eine gut gelungene Empathie. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet,
Das ist
aber
ganz wunderbar, aber das bringt mich zu dem Thema von vorhin, weil ich bei Führungskräften das manchmal erlebe, auch schon wenn ich bei Gesprächen dabei sein durfte und gucken durfte, ja, dass die Führungskraft das Gefühl hatte, die Verbundenheit ist total da, die leuchtet und strahlt, fand das ein mega gutes Gespräch. Und ich merkte, der andere wurde immer kleiner und blasser und sagte kaum noch was, hatte nur noch einen Gesprächsanteil von 5%. Das heißt, da hat die Führungskraft sehr wohl reflektiert, aber ihre Reflexion hat ergeben, dass sie totale Verbundenheit hergestellt hat, weil die sich in dem Moment für sich mit sich selbst gut verbunden gefühlt habe, ist meine
Ja.
Hypothese.
Ja,
Aber der
genau.
Mitarbeiter teilt das gar nicht.
Und da hat dann die Vergewisserung gefehlt,
Ja.
der eigenen Wahrnehmung.
Wie hätte er die kriegen können?
Indem er den Mitarbeiter mal fragt, wie es ihm gerade geht.
Ja, ne, oder? Und wenn er sagt, ganz okay.
Ja, das ganz okay ist schon ein deutliches Zeichen dafür, dass nichts okay ist.
Genau.
Also, wenn der Mitarbeiter nicht sagt, oh, das ist toll, ich bin so froh, dass wir endlich mal in dieser Form miteinander reden, das tut mir so gut, dann ist das Selbst- und Fremdbild, passt das zusammen. Aber wenn der Mitarbeiter sagt, okay, ja, dann ist das nur
Ja,
eine Floskel.
genau. Und das war das, was ich meinte. So, ja, weil die Mitarbeiter sich dann ja auch oft anpassen, weil sie merken, so, da, naja, so richtig komme ich hier nicht vor, lohnt sich jetzt auch gerade nicht so, ne? Dann machen sie Anpassungshandlungen. Ja.
Ja, und da ist es eben auch gut, den Mitarbeiter zu fragen, was er denn braucht. Was nicht heißt, dass Führungskräfte Wunscherfüllungsmaschinen sind, aber
Nein.
trotzdem sollten sie wissen, was ist denn dem Mitarbeiter wichtig, um eben Enttäuschung bewusst herzustellen und nicht unbewusst.
Ja. Ja, spannend. Lass uns da nochmal weitermachen. Was gibt es noch so an scheinbarer Empathie oder wann ist die leicht gestört oder in welche Fettnäpfchen können wir reintreten?
Also, ich erinnere mich an Fettnäpfchen in der Mediation, die ich am Anfang öfters hatte, dass ich ja gelernt hatte, unter den Eisberg abtauchen, nachfragen, das wirklich Wichtige da unten ergründen und ans Tageslicht holen, um damit dann die neuen Lösungswege zu entwickeln oder den Medianten zu helfen, die neuen Lösungen entwickeln zu können. Und was mir da öfters passiert ist, was ich aber erst immer in Reflexion später gemerkt habe, ist, dass es mit einer Seite sehr gut ging, unter den Eisberg abzutauchen und mit der anderen nicht. Und was dann passiert, ist, dass so eine Schräglage entsteht, einer lässt die Hosen runter und der andere guckt genüsslich zu. Und das lässt sich nicht mehr auffangen. Das ist etwas, was mir ein paar Mal passiert ist und ich nur merkte, irgendwas stimmte nicht, irgendwas fühlt sich komisch an, ich konnte es aber noch nicht richtig fassen. Und dann durch Reflexion und Supervision, bin ich dann so schrittweise dahinter gekommen, ja, es braucht, wenn ich mit mehreren Menschen arbeite, eine ausgewogene Dosierung, die beide Seiten gleich intensiv dazu einlädt und ermöglicht, über innere Befindlichkeiten zu reden. Und wenn es einer nicht will, dann lasse ich das jetzt bei denen, die es wollen, trotzdem sein. Also das war jetzt so ein Beispiel für diese Asymmetrie, wenn man mit mehreren Menschen
Ja,
arbeitet.
genau, ja.
Und da habe ich eine Weile gebraucht, um das zu kapieren. Was mache ich da eigentlich?
Und nochmal, da möchte ich auch Werbung für unser Podcast dazu machen. Also, weil du hast es ganz hervorragend entwickelt, auch woran man das erkennen kann und die Symmetrie und Asymmetrie und ganz wunderbares Modell. Und da gibt es schon zwei Podcasts von uns dazu. Also nochmal hören, weil das ist
Genau,
klasse.
die Selbstreflexion und die Ausprägung dazu, ja.
Ja, genau, ja.
Ja, und das ist mir auch so vertraut, dass das immer so als Schema mit dem Hinterkopf läuft und mir auch Orientierung gibt. Also wenn ich merke, dass Menschen da nicht so auskunftswillig sind über ihr Inneres, dann gehe ich eben auch nicht so tief. Weil wenn ich das dann versuchen würde, würde der Kontakt abbrechen und ich hätte auch kein Vertrauen mehr. Also um Vertrauen, worum es ja im Kern geht bei der Beratungsaufgabe, um das Vertrauen zu erzeugen, muss ich halt eine stimmige Anschlussfähigkeit haben. Ich muss eben bei denen, die es nicht wollen, das akzeptieren und trotzdem mit denen in Kontakt bleiben. Und das geht auch ganz gut. Also in der Mediation gibt es ja so diese Grundannahme, man müsse immer unter den Eisberg abtauchen, um zu bestmöglichen Ergebnis zu kommen. Und man kann aber, also man müsste immer tauchen. Aber ich stelle auch fest im Alltag, es reicht auch manchmal zu schnorcheln. Man muss nicht immer tauchen, sondern bei diesem Schnorcheln, beim Tauchen findet man die Bedürfnisse und die Werte. Und beim Schnorcheln sieht man nur die Gefühle, die so sich an der Wasseroberfläche zeigen. Und wenn die gewürdigt werden, man einfach nur mal sagt, hey, ich sehe, du bist gerade ganz schön verärgert. Nur diesen Satz einfach ausspricht, ohne groß hinterfragen zu müssen, ach, stell dich doch jetzt nicht so an oder was ist denn los und erzähl doch mal, sondern einfach, nein, du bist jetzt verärgert und du darfst jetzt verärgert sein und du hast alles Recht der Welt. Dann habe ich keine tiefgehende Empathie aufgebaut, ich habe aber trotzdem zu meinem Gegenüber ein vertrauensförderndes Verständnis erzeugt. Diese Akzeptanz von Gefühlen, das ist so was ganz Grundlegendes, was in unserer Gesellschaft viel zu selten vorkommt.
Das finde ich jetzt aber so wichtig, was du sagst, weil das sowohl bei den Gesprächen als auch, ich denke immer gerade wieder an diese Situation, wo auch in den Betrieben auch Unangenehmes passiert und wo die Führungskräfte auch durch diese Dinge durchführen dürfen müssen. So. Und da dieses tatsächlich, dieses Würdigen, wie das den Mitarbeitern geht, ohne tief zu tauchen, ohne sie zu fragen, warum genau fühlst du jetzt so oder so, das wäre ja unangemessene Empathie, würde ich sagen. Und damit eh professionell. Das ist so wichtig und das tut extrem gut, wenn es einfach ausgesprochen werden darf und akzeptiert und angenommen werden darf.
Und wenn dieses Ausgesprochene dann auch gegen dumme Bemerkungen von anderen verteidigt wird.
Ah ja.
Ja, das ist auch nochmal etwas, weil wir ja alle lernen, Gefühle dürfen nicht sein, stell dich nicht so an, jetzt lass uns mal sachlich bleiben oder auch bei Prüfung muss keine Angst haben und so. Ja? Also Gefühle werden ausgeredet. Und wenn dann einer herkommt, ein Coach, Mediator, Führungskraft und sagt, hey, dein Gefühl darf sein, und ein anderer sich aber dann darüber lustig macht, dann ist sofort das alte Fahrwasser wieder da. Und deswegen achte ich sehr darauf, wenn ich Gefühle würdige, dass ich jegliche Abwertung anderer sofort unterbinde und da auch teilweise ziemlich streng bin.
Verstehe,
Ne?
ja.
Ja.
Ja, wie
Damit
heiser.
diese kleine Heilung im Augenblick durch diese Würdigung des Gefühls nicht sofort wie so eine Wunde aufreißt.
Ja. Oh
Ja.
ja.
Ja, und dann muss ich dann manchmal sagen, Herr, stopp. Hier passiert gerade etwas Wichtiges und das bedarf jetzt keinen Kommentar von jemand anderem.
Ja.
Damit dann diese Würdigung des Gefühls dann da ist. Und das Faszinierende daran ist, wenn Menschen sich in ihren Gefühlen gewürdigt fühlen, werden sie viel schneller wieder kooperationsfähig. Das ist das, was sich immer wieder zeigt, wenn es gelungen ist, diesen Gefühlen eine bedingungslose Würdigung zu geben und dazu eben die Empathie so zu dosieren, dass es für den Menschen, der gerade da ein Thema hat, dass es für den stimmig ist.
Ja, das glaube
Ja.
ich. In mir geht auch noch dieses Beispiel nach, wenn der eine tief taucht, die Hose runterlässt und der andere das nicht tut und noch ablockt. Ich habe da gerade so eine Fantasie, wenn ich da so drinstecken würde oder auch das von außen betrachten würde, das kann total sich peinlich und schambesetzt anfühlen.
Ja,
Und das
ganz
kann
genau.
den beschämen, der eigentlich das tut, was vielleicht sogar helfen würde für das Ganze.
Ganz
Vielleicht, wir
genau.
können es nicht wissen. Ja, okay. Ja, danke nochmal. Das ging mir gerade noch ein Stück nach. Was gibt es denn noch so etwas, was du empfehlen oder nicht empfehlen kannst mit Beispielen?
Also, was für mich lässt sich alles immer wieder auf einen Aspekt zurückführen. Sich selbst mal wieder zu hinterfragen, warum tue ich das, was ich gerade tue? So, und wenn ich das tagtäglich in jeder Sekunde machen würde, dann würde ich ja irgendwann am Rad drehen. Das ging ja gar nicht. Aber bei den Themen, wo es mir wichtig ist, wo es mir darauf ankommt, wenn ich merke, irgendetwas funktioniert nicht so, wie ich es gern hätte, dann geht ja der Reflex immer dahin, die Ursache im Außen zu suchen. Und das Blöde daran ist, wenn man die Ursache im Außen sucht, bleibt man in der eigenen Ohnmacht. Und man kann das Außen nicht so verändern. Ich kann die Weltpolitik nicht verändern. Ich kann das Klima nicht verändern. Ich kann den Eurokurs nicht verändern. Wenn ich die Ursache im Außen suche, verdamme ich mich zur Ohnmacht. Und deswegen ist für mich der Königsweg, immer wieder zu schauen, was beschäftigt mich da dran? Was triggert mich da an? Und was kann ich jetzt tun? Also, wie kann ich jetzt mich anders dazu positionieren, verhalten, aufstellen, um mit diesen Situationen besser klarzukommen? Und da erzeuge ich ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und das stärkt. Wenn ich im Außen suche, dann reduziert sich diese Selbstwirksamkeit ungemein und das frustriert.
Ja, definitiv.
Und deswegen, und dafür braucht es eben diese Reflexion, um, ja, Selbstempathie ist so ein
Das habe ich
zweifelhafter
gerade
Begriff.
gedacht.
Ja.
Ich habe gerade gedacht, jetzt kommt Selbstempathie. Vielleicht sagst
Ja.
du was dazu.
Ja, also, weil ja Empathie eine Qualität zwischen mir und einem Gegenüber ist. Aber ich könnte natürlich auch Empathie zwischen Mitgliedern des inneren Teams
Ich
aufbauen.
wollte gerade sagen, du hast am Anfang das perfekte Beispiel dafür genannt, zwischen zwei
Ja,
inneren Teamanteilen. Und wir sind ja meistens so mehrere in uns, wenn wir, ja.
genau. Ja, und da führt an der Reflexion kein Weg vorbei. Und die Reflexion hat aber auch die Eigenart, dass sie in eingefahrenen Bahnen läuft. Und deswegen ist es sehr gut, sich mal Unterstützung von außen zu holen. Jemand, der da zuhört, der da nachfragt, der Fragen in eine völlig andere Richtung stellt, an die man selber gar nicht kommen würde. Und wir beide kennen das, dass wir gut Fragen stellen können. Aber wenn man im eigenen Thema ist,
Oh ja.
dann brauchen wir auch jemand von außen, weil das geht nicht. Kann die eigenen, die Betriebsblindheit hat auch hier ihren Platz.
Ja, definitiv. Ja, selbst in den Coach-Betrieben.
Ja,
Ja,
genau.
ja.
Ja, die gehört dazu und das zu akzeptieren ist halt eben wichtig, um auch in der professionellen Haltung zu bleiben. Also
Ja.
wenn jemand sich hinstellt als Profi und sagt, mir macht keiner mehr was vor, ich habe alle meine Themen im Griff und ich kann da, mich haut da nichts um, dann denke ich mir, oha.
Schnell weg. Ja, das denken
Oha.
wir auch. Deshalb hole ich mir auch regelmäßig Coaching und einfach, weil das auch toll ist. Und ja,
Ja,
habe Gott sei
ja.
Dank auch genügend Zugriff auf tolle Menschen, mit denen
Ja.
ich in Frage gestellt werden kann. Das tut einfach gut. Das möchte ich auch nochmal. Apropos in Frage gestellt werden. Eine Frage beschäftigt mich die ganze Zeit. Ich stelle die jetzt einfach mal. Du und Karl seid ja sehr unterschiedlich und gleichzeitig seid ihr super im Team. Woran bei dem Thema professionelle Kompetenz, Entschuldigung, professionelle Empathie habt ihr euch am meisten gerieben? Und was ist dabei an Schönem dabei rausgekommen?
Also am meisten gerieben haben wir uns an den Themen, wie man Kunden gewinnt.
Oh.
Und da leben wir in zwei unterschiedlichen Welten. Und wir machen das, wir haben ja Kundengewinnung schon im letzten Jahrhundert noch gelernt. Und da gab es Wege, die sehr wirksam waren. Direkten Kontakt, Telefon, Anrufen. Und das funktioniert heute so nicht mehr. Und da braucht es andere Wege. Und an dieser Frage, wie generieren wir neue Kunden, haben wir uns am meisten gerieben. Und in dem Moment, wo wir es beide akzeptieren konnten, dass jeder von uns beiden einen anderen Weg wählt, um das zu tun, ist Entspannung eingetreten. Vorher haben wir immer versucht, uns gegenseitig davon überzeugen, der andere muss das so machen, wie man selber.
Ja.
Ja, weil nur so und nicht anders. Und irgendwann haben wir dann gesagt, komm, das kostet uns so viel Energie. Lass uns mal nicht auf den Weg schauen, sondern lass uns auf die Ergebnisse schauen. Und jetzt geht jeder seinen Weg. Und das war gut so.
Toll. Das heißt also, ab einem gewissen Punkt hat die Empathie auch nicht weitergeholfen, außer dass klar wurde, we agree that we are not agree, oder? Wenn ich das mal so frech
Ja,
fragen darf.
genau. Also Empathie war es insofern, weil durch diese Empathie dieses wechselseitige Bekämpfen aufhört.
Ja.
Wenn ich anfange, verstehen zu wollen, was treibt den anderen da? Warum ist ihm so wichtig, dass er rechts rumgeht, wo ich doch genau weiß, links rum ist viel besser. Und was ist für ihn das Wichtige an diesem Weg? Was hat das für einen Gewinn? Und um diese Antwort zu finden, braucht es eben Empathie.
Ja, das stimmt.
Und deswegen ist uns
Ja.
das dann irgendwann klar geworden. Wir waren zwar deswegen immer noch nicht bereit, jeder von seinem eigenen Weg loszulassen. Das brauchte noch ein bisschen Wachstumszeit.
Ja, oder ist ja auch vielleicht, wer weiß, im Großen und Ganzen, vielleicht ja auch gar nicht das für euch beide richtige, wer weiß das schon. Was du gerade gesagt hast, erinnert mich sehr daran und deshalb glaube ich an die Kraft der Empathie im Prozess. Mein Mann und ich sind auch total unterschiedlich. Der geht in den Bergen nicht nur klettern, sondern der braucht Abenteuer bis zur Existenzgefährdung, so ich nicht. Und mir hilft es immer wieder, wenn wir über unsere Unterschiede in diesen Gestaltungsmöglichkeiten sprechen und ich bei ihm wirklich auch nachfühlen kann. Was ist es denn, was ihn da so bewegt? Was ist es denn, was das so großartig macht für ihn? Und ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo ich mich damit verbinden kann und das empathisch nachvollziehen kann, öffnet sich in mir im Bewusstsein, aber auch im Herzen ein größerer Raum, eine größere Weite. Und auf einmal hat das, wie er das möchte, total Platz auch in meinem Bewusstsein. Nur grenze ich mich ab, ich mache da nicht mit, ja, so. Also ich werde trotzdem nicht auf Berge klettern, das ist nicht meins, so. Aber das ist so spannend und dafür ist nämlich diese Empathiefähigkeit notwendig und umgekehrt genauso. Wenn er sich hineinversetzt, was ist denn das Wichtige für mich, sicher zu sein und nicht so, dann entsteht auch eine neue Art von Verbindung, die wir, wie soll ich das sagen? Wir sind dann trotz unterschiedlicher Wege, die wir gerade gehen, in so einer Verbundenheit drin, die eine wirklich wunderbare Beziehungsqualität ausmacht.
Ja. Und da kommt für mich nochmal die Professionalität nochmal ins Spiel, weil das, was du da als inneres Erleben hast, ist ja dann, hat eine starke emotionale Bedeutung und ist auch in deinem Handeln als Coach sehr verankert. Und dann kann es aber passieren, dass du ein Gegenüber hast, was das gar nicht so annehmen will, was sich gar nicht so das Wichtige entweder nicht bezeichnen kann oder will. Und wenn du jetzt dich dann von deinem inneren Auftrag, von deinem inneren Erleben, ah, das war mit meinem Mann so toll, wir haben so eine tolle Verständigung erreicht und jetzt will ich das da auch erreichen. Ja, und da brauchst du diese Abgrenzung, ja, zu wissen, was ist gerade mein Auftrag.
Danke, dass du das damit verbunden hast. Genau
Ja.
das wäre die Gefahr, wenn ich das in den
Ja.
professionellen Kontext genauso reintragen würde. Diese tolle Erfahrung, die verschaffe ich dir jetzt auch.
Ja,
So geht das
genau.
mit deinem Mitarbeiter und nicht anders.
Ich weiß schon, was für dich gut ist, ja?
Herrlich. Oh, tolles
Ja.
Beispiel. Das ist großartig.
Und deswegen, weil das ist auch in der Mediationsszene, ist das ein wichtiger Motor, dafür zu sorgen, dass dieses innere, angenehme Erleben der Verbundenheit durch das Verstehen, ein Motor, der dafür sorgt, dass dieses Handeln sich versucht zu reproduzieren. Was aber ich merke, was genauso wirksam ist wie die Förderung der Verständigung, genauso wirksam ist die Förderung der Akzeptanz von Unverständlichen.
Ja.
Und das ist im Arbeitskontext manchmal noch viel naheliegender als diese tiefergehende Verständigung, weil da mögen Menschen oft gar nicht so viel von ihrem inneren Preis geben.
Ja, genau.
Und diese Akzeptanz von Unverständlichem, die hat auch starke Wirkung. So will ich bringen nur so als Beispiel, dass da jemand dann in der Mediation wollte er unbedingt, dass die Ordner andersrum im Schrank stehen. Und keiner hat kapiert, warum. Er hat es versucht zu erklären, aber keiner hat kapiert, warum. Und dann hat irgendwann jemand gesagt, okay, also wenn es dir wichtig ist, dass die Ordner so rumstehen, ich bin gerne bereit, das zu tun, wenn es dazu hilft, dass wir in unserer Kooperation besser werden, mache ich das. Und das war einfach nur die Akzeptanz von Unverständlichen,
Ja.
die dann auch zur Lösung geführt hat. Und ich finde, wir sollten in unserer professionellen Rolle immer beide Möglichkeiten mitführen, je nachdem, was die Menschen, mit denen wir arbeiten, gerade nehmen können.
Ja, für mich macht das auch professionelle Empathie aus. Genau das.
Ja,
Das Beispiel,
genau.
das bringt es nochmal so schön auf den Punkt. Und auch, ich habe auch gelernt, so dass professionelle Empathie auch was mit gleichzeitig mit Abgrenzungs Akzeptanz und Fähigkeit zu tun hat, dass die beide in uns gebraucht werden. So, ne? Und ja, und das,
Naja,
wenn wir
die
das nicht haben, dann haben wir Schwierigkeiten, den Empathie-Regler
ja.
sozusagen richtig einzustellen.
Und zwar Abgrenzung von innen nach außen und von außen nach innen.
Ja,
Also ich
genau.
muss meine inneren Impulse, die ich habe, ich weiß, was für dich gut ist, nach außen abgrenzen können. Und ich muss aber auch genauso gut die äußeren Zuschreibungen, die vielleicht gar nichts mit mir zu tun haben, auch von außen abgrenzen können, wenn ich merke, okay, das ist jetzt gerade etwas, was nichts mit meiner Welt zu tun hat. Das ist einfach die Welt des anderen.
Ja, spannend.
Deswegen, brauchst da die Abgrenzung zu beiden Seiten.
Ja, ich habe den Eindruck, dass wir richtig schön komplex dieses Thema schon sehr schön abgerundet haben.
Und so ein einfacher Begriff wie Empathie, wo jeder doch weiß, was es ist, ne?
Ja, von wegen. Also von wegen so einfach, also großartig. Aber vielleicht gibt es trotzdem noch etwas, wo du sagst, entweder zusammenfassend oder ergänzend, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest. Weil wir könnten auch noch eine Stunde weiterreden, da bin ich
Ja.
überzeugt.
Ja, ich weiß, es ist immer so toll, wenn man so ganz praktische Handlungsorientierung bekommt, dass man weiß, was mache ich jetzt anders. Und für mich gibt es eigentlich nur eine praktische Handlungsorientierung, die sagt, sei im guten und versöhnten Kontakt mit dir selbst. Und wenn da etwas ist, was dich an dir selber ärgert, was du nicht magst, dann schau dir erstmal das an, bevor du die Welt im Außen anschaust.
Dankeschön. Thomas, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Das war ein großartiges Schlusswort. Und ich danke dir für den tollen Dialog und den tollen Input. Und ich wünsche allen eine gute Zeit, auch nach dem Hören. Und ich bin sicher, ihr habt einiges mitnehmen können. Und bis zum nächsten Mal.
Und
Tschüss.
ich danke noch.
Ja, natürlich, ich höre noch nicht
Ich
auf.
danke dir noch für deine Fragen, weil sie mir immer wieder, was bei den letzten Malen auch schon so, immer wieder geholfen haben, das bewusst zu kriegen, was ich unbewusst wusste. Und das ist so schön, deine Gabe, die Fragen zu stellen und dann nochmal für Klarheit zu sorgen. Und danke dir dafür, auch in diesem Podcast wieder.
Danke. Tschüss.
Tschüss.